D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was ihr da gerade hört, das ist der Beginn der Raumfahrtgeschichte. Das ist das zarte Stimmchen von Sputnik 1, dem ersten künstlichen Erdsatelliten von der Sowjetunion 1957 ins All geschossen. Über 50 Jahre ist das jetzt her und lange Zeit war klar, Raumfahrt ist sauteuer. Das können sich nur die großen Nationen leisten mit ihren riesigen Weltrauminstituten. Aber die Zeiten sind vorbei. Raumfahrt ist, zumindest im Verhältnis mal gesehen, richtig günstig geworden. Hunderte Satelliten von Studenten und mittlerweile sogar auch privaten Entwicklern, die schwirren uns schon um den Kopf und die sehen nicht mehr aus wie dieser große silberne Fußball mit Antennen wie der Sputnik damals, sondern wie so richtige, so kleine Zauberwürfel zum Farbensortieren. Und die wiegen auch nur noch einen Bruchteil von dem, was eben Sputnik damals gewogen hat. Die passen sogar in meine Handtasche. Und genau darum geht es heute bei uns in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Ab ins All, das ist unser Motto heute Abend, Mini-Satelliten, Kleinstsatelliten erobern den Orbit. Und zu Gast habe ich heute zwei junge Ingenieure und einen, der es noch werden will. Alle drei von der Technischen Universität Berlin. Und von Berlin sind sie uns jetzt auch zugeschaltet. Hallo.
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 Und ihr erzählt uns gleich, ich stelle euch auch gleich nochmal vor, unter anderem von dem hier. Das ist das Signal, die Funkbarke, um schon mal so ein bisschen Fachjargon hier reinzubringen, von BSAT-2, einem ganz jungen Nachfahren vom Sputnik. Und den kennen meine Gäste in- und auswendig und die wollen wir jetzt erstmal kennenlernen. Stellt euch doch mal kurz selbst vor, Sebastian Trowitsch, mach du mal den Anfang.
Ja, schönen guten Abend. Wie gesagt, mein Name ist Sebastian Trowitsch. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Raumfahrttechnik hier an der TU Berlin. Und ich beschäftige mich seit dem Jahr 2010 mit der Entwicklung dieser Kleinstsatelliten. Das sind also Satelliten mit einer Masse von gerade mal einem Kilogramm. Der BSAT-2, wie wir ihn eben schon gehört haben, ist also mein Projekt und wurde erfolgreich im April dieses Jahres gestartet. Dreht jetzt seit mittlerweile einem halben Jahr seine Runden. Und wir sind alle sehr froh, dass das so gut geklappt hat.
Da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Wir hören jetzt erst nochmal, wer neben dir sitzt. Mit dabei ist auch Merlin Barschke. Merlin, was machst du denn da an der TU?
Ja, also wie Sebastian auch, bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin noch nicht ganz so lange am Institut. Ich bin Anfang 2012 dazugestoßen, damals als Projektleiter der Endphase des Projektes BSAT-3, auch ein Pico-Satellit mit 1 Kilogramm Gesamtgewicht. Und mittlerweile bin ich Projektleiter für 2 Nanosatellitenprojekte. Die sind ein bisschen schwerer, das ist so die 20 Kilogramm Satellitenklasse. Und ja, da arbeite ich jetzt dran.
Genau, Nano, Pico und so weiter, die ganzen Fachwörter, das machen wir gleich noch. Wir haben noch jemanden in der Runde, Stefan Jahnke. Stefan, sag doch auch noch mal ganz kurz ein paar Takte zu dir.
Ja, genau, hallo. Ich bin Stefan Jahnke, wie gesagt, und ich bin der Student hier in der Runde. Das heißt, ich bin jetzt gerade in den Endzügen meines Masterstudiengangs und bin seit meiner Bachelorarbeit, die ich auch schon bei BSAT-2 geschrieben habe, studentische Hilfskraft im BSAT-2-Projekt. Und arbeite mit Sebastian und lerne von ihm quasi.
Ja, danke, dass ihr da seid. Also was BSAT und diese ganzen kleinen Pico, Nano, wie auch immer, das klären wir gleich noch, Satelliten so können, das klären wir gleich. Und vorher will ich noch mal kurz sagen, wer bei mir hier in Köln im Studio sitzt. Und zwar ist das Konstantin Zorawski von der Online-Redaktion.
Genau, ich habe keinen Satelliten entwickelt. Ich würde aber gerne mal einen sehen. Und bin jetzt aber heute hauptsächlich dafür da, die Online-Aktivitäten im Blick zu halten über Facebook und Google Plus und so, können ja uns die Hörer auch gerne immer Fragen stellen und wenn da was reinkommt, dann habe ich das im Blick.
Genau, twittert, postet und wir versuchen eure Fragen zu beantworten, also ich nicht, eher die Experten in Berlin. Und apropos Experten, also du bist auch nur geneigter Laie, sage ich mal, Konstantin.
Ich weiß immerhin, wie mein Navigationssystem im Auto funktioniert, das war es dann aber auch.
Okay, und weil ihr da drüben in Berlin so eine geballte Expertenfront seid, habe ich das hier für euch. Das ist der Nerd-Alarm. Wenn ihr total ins Detail geht, dann bremse ich euch aus. Dann müsst ihr uns ein bisschen mehr erklären, so für die Dummies hier, was ihr da gerade redet. So, und jetzt gibt es erstmal ein bisschen Musik und zwar von Ketka. Die hat Stefan mitgebracht. Willst du zu dem Track was sagen?
Nee, den habe ich eigentlich nur ausgewählt, weil der mich so ein bisschen an meine Heimat erinnert und ich den schon Ewigkeiten gerne höre.
Deiche von Ketka. Kleinsatelliten erobern den Orbit. Das ist unser Thema heute in der Redaktionskonferenz. Und mir ist gerade aufgefallen, ich habe total vergessen, mich selbst vorzustellen, glaube ich. Katrin Ohlendorf ist hier. Und in Berlin sitzt Sebastian. Nicht nur, aber dich frage ich jetzt als allererstes. Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Erklär uns doch erstmal so, was sind eigentlich Kleinstsatelliten?
Ja, Kleinstsatelliten sind gegenüber den konventionellen Satelliten, die sich durch eine ganz geringe Abflugmasse auszeichnen. Also es sind wirklich kleine Satelliten, die man teilweise auf dem Schreibtisch, auf dem Arbeitsplatz hantieren kann, wo man keine großen mechanischen Hilfseinrichtungen braucht, um sie von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Man kategorisiert diese Kleinsatelliten in etwa nach folgendem Schema. Also bei bis zu 500 Kilogramm spricht man von Kleinsatelliten. Darunter so ab 100 Kilogramm, das sind die Mikrosatelliten. Wenn es dann auf die 10, 20 Gramm zugeht, dann sind das die Nanosatelliten. Wenn sie eine Gesamtmasse von nur einem Kilogramm haben.
10, 20 Kilo, ne?
Nano. 10, 20 Kilo.
Ja.
Bei bis zu einem Kilogramm sind es Pico-Satelliten und dann unterteilt man sogar noch bis weiter darunter 100 Gramm die Femto-Satelliten und so weiter.
100 Gramm ist unwahrscheinlich. Also wenn ich an Satellit denke, denke ich irgendwie an was Riesiges. Aber genau deswegen sprechen wir heute. Die BISATs bei euch. Wofür steht BISAT?
BISAT steht für Berlin Experimental and Educational Satellite. Das verbindet bei uns einerseits den Forschungsaspekt und andererseits den Lehrauftrag, den wir als Universität hier haben.
Und das sind Pico oder Nano?
Das sind Pico-Satelliten, also ein Kilogramm.
Das heißt, wie groß ungefähr? Wie muss man die sich vorstellen?
Die haben eine Form eines Würfels und haben eine Kantenlänge von gerade mal 10 Zentimetern.
10 Zentimeter, okay. Und was kann man denn an so einen Mini-Würfel, also was kann der überhaupt? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was der überhaupt ja, so für Features hat.
Naja, als Satellit muss er natürlich über alle Subsysteme verfügen, die ein konventioneller großer Satellit auch hat. Das fängt an bei der Struktur, beim Bordrechner.
Entschuldigung, Subsystem.
Ha, Subsystem. Okay. Ein Satellit ist eine Gesamtzahl von Funktionen, die man als System bezeichnet. Und wenn man die herunterbricht auf kleinere Einheiten, dann spricht man von Subsystemen. Also jedes Subsystem übernimmt eine spezielle Aufgabe in so einem Satelliten. Zum Beispiel die Kommunikation, zum Beispiel das Berechnen von Lagedaten oder von die Verarbeitung von Nutzlastdaten und Ähnlichem.
Nutzlast? Ich erspare dir den Buzzer.
Die Nutzlast, das ist das, wofür üblicherweise bezahlt wird, wenn ein Satellit gestartet wird. Nämlich das ist das, was die Wissenschaftler und die Kunden an einem Satelliten in den Weltraum bringen wollen. Und um diese Nutzlast herum, sei es nun ein wissenschaftliches Instrument oder eine optische Kamera, um diese Nutzlast herum wird dann der eigentliche Satellit konstruiert.
Aha, und was haben denn so eure kleinen Zwerge, Picos und Nanos habt ihr da ja, was haben die so an Bord, was können die?
Wir nutzen unsere Satelliten hauptsächlich zur Technologiedemonstration. Das bedeutet, wir arbeiten zusammen mit Firmen aus der Berliner Raumfahrtindustrie und die entwickeln laufend neue Komponenten, neue Produkte. Und um diese Produkte erfolgreich am Markt platzieren zu können, müssen sie zuvor im Weltraum getestet werden. Und um das zu bewerkstelligen, liefern wir die entsprechende Plattform dazu. Das heißt, wir bauen den Satelliten dazu. Und diese Komponenten werden dann bei uns im Satelliten eingebaut, in den Orbit gebracht und können dort ausgiebig getestet werden.
Merlin, ich habe gelesen, dass Berlin ziemlich weit vorne ist unter den ganzen Unis, die das betreiben. Was, wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt das, was uns hier in Berlin ausmacht. Was ist denn das Besondere an euren Produkten, die ihr da habt, an euren Würfeln?
Im universitären Bereich würde ich zunächst einmal sagen, dass das Besondere an uns ist, dass wir überhaupt Satelliten starten. Denn also ich habe an 6 verschiedenen Universitäten studiert, alle im Raumfahrtbereich. Und von denen ist Berlin die einzige Universität, wo ich ja jetzt arbeite. Ich habe nicht in Berlin studiert, aber die überhaupt Satelliten startet. Und mit derzeit 11 gestarteten Satelliten, die so in den universitären Bereich noch gezählt werden, sind wir da im Moment relativ weit vorne mit dabei.
11 in Deutschland, oder?
11 an der TU Berlin.
11 an der TU Berlin. Und weit vorne heißt, also zum Beispiel, ich habe das gelesen, dass ihr es hingekriegt habt, irgendwie Redundanz nennt sich das, dass ihr es hingekriegt habt.
Kriegst du den Buzzer.
Entschuldigung. Erklärt das mit der Redundanz.
Redundanz heißt, dass wenn man ein Subsystem, was Sebastian ja schon so schön eingeführt hat, zweifach auslegt, um dem Fall Sorge zu tragen, dass eine redundante Komponente ausfällt. Also wenn man zum Beispiel 2 Batterien hat und die eine macht es irgendwann nicht mehr, dann kann man die zweite Batterie noch weiter nutzen und der Satellit ist noch nicht dann am Missionsende angelangt quasi. Und Stichwort Redundanz ist ganz schön, müsste jetzt eigentlich Sebastian beantworten, denn das fand schon statt, bevor ich an der TU war. Ich kann es aber trotzdem sagen, Redundanz wurde bei BISAT-1 zum ersten Mal auf diese Weise oder so nachhaltig ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber so konsequent implementiert im BISAT-1-Projekt, wo eigentlich alle Subsysteme außer Teile der Power Control Unit, muss ich jetzt mal so sagen, also dem Energieversorgungssystem, redundant implementiert sind. Und das ist schon eine sehr, sehr große Herausforderung in so einem kleinen Satelliten, denn dann wird es wirklich eng.
Also alles doppelt, damit irgendwie was ausfallen kann, damit das Ding nicht wertlos durch die Gegend schwirrt, wenn irgendwas nicht ganz so optimal funktioniert.
Genau, also man könnte das jetzt noch weiter runterbrechen und von kalter und heißer Redundanz und so eine Sachen sprechen, aber das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Aber die Herausforderung ist da schon sehr groß, denn wenn man in den BISAT 1 und in den BISAT 2 mal reinguckt, da ist wirklich nicht viel Platz für irgendwas mehr.
Nee, wenn man sich das so vorstellt, 10 mal 10 mal 10 Zentimeter, macht ihr die Sachen, die ihr da einbaut, also meinetwegen, ich nehme jetzt mal eine Kamera, ne? Da sind auch Kameras dabei mal, ne, oder?
Ja, in der Tat, wir haben da eine kleine Kamera mit drauf.
Entwickelt ihr das dann selber, diese Mini-Teile, oder kriegt man die irgendwo, bestellt man die irgendwo?
Also selber machen gehört bei uns zum Konzept. Gerade auch, weil wir versuchen, wirklich in das System hineinzukriechen und wirklich mal unter jeden Mikrocontroller zu schauen, was da wirklich funktioniert und wie es funktioniert, sind wir auch bemüht, sämtliche Subsysteme, da ist es schon wieder schön, wirklich selber zu bauen. Wir haben ganz wenige Komponenten, die wir als Zukaufteil bei BISAT 1 und BISAT 2 verwenden. Das ist hauptsächlich ein Funktransceiver, da geht es um Analogtechnologie. Da wagen wir uns zurzeit noch nicht so wirklich ran, denn das ist ein Themenschwerpunkt für sich. Aber sonst, was so die Digitalelektronik anbetrifft, was die Struktur anbetrifft, das machen wir in der Tat alles selber, auch die Integration des Satelliten.
Struktur ist das, was sozusagen der Rahmen, wo man dann alles andere so drauf bastelt, reinbastelt.
Genau, was alles zusammenhält und was dafür sorgt, dass auch die Komponenten die Startbelastungen überstehen können.
Und zukaufen heißt, keine Ahnung, bestellt man das im Netz oder?
Zukaufen, das ist in der Tat ein bisschen schwierig. Gerade in dem kleinen Bereich gibt es nicht wirklich viele Teile, die man einfach so kaufen kann. Das hat sich mittlerweile ein wenig geändert. Als wir damals angefangen haben, war es wirklich so, dass es sowas schlicht und einfach nicht gab. Wir haben uns also verschiedene Komponenten kommen lassen. Ich rede jetzt mal von den Funkgeräten und haben sie auf Herz und Nieren geprüft, haben viele dann auch schon relativ frühzeitig aussortieren können. Und die wir anschließend behalten haben, da haben wir mit den Herstellern gesprochen, ob sie für uns nicht ein paar der Teile verändern können, ein paar Einstellungen setzen können, so wie wir das gerne haben wollen, um anschließend zu einem System zu gelangen, was, diesen etwas anderen Umgebungsbedingungen im Weltraum standhalten zu können.
Also ich stelle mir das so vor, also das, was ihr da beschreibt, das klingt überhaupt nicht nach Uni, das klingt irgendwie nach einer total High-Level-Firma. Was kostet das denn sowas? Also wenn man jetzt, ich nehme jetzt mal ein, BISAT 1, was kostet das denn so ein Ding erstmal überhaupt zu entwickeln? Also überhaupt mal zusammenzubauen?
Das ist nicht ganz billig, ja. Aber andererseits im Vergleich zur konventionellen klassischen Raumfahrt sind wir natürlich noch mindestens eine Größenordnung günstiger. Als wir damals angefangen haben bei BISAT 1, da haben wir wirklich fast von null auf angefangen, gerade im Pico-Satellitenbereich etwas zu entwickeln. Zuvor gab es die großen Mikrosatelliten, also aus meiner Perspektive die großen Mikrosatelliten, die haben maximal 50 Kilogramm gehabt. Und wir wollten jetzt einen anderen Weg gehen. Wir haben also angefangen zu miniaturisieren. Und dafür brauchten wir ganz andere Messeinrichtungen, Labore und Equipment. Und haben wirklich von null auf angefangen. Somit war der erste Satellit auch etwas teurer als die danach folgenden.
Und mach mal eine Zahl, damit man eine Vorstellung hat.
Für die gesamte Mission muss man ungefähr 750.000 Euro rechnen.
Uiui.
Das war zumindest die erste Mission. Davon haben wir Laborausrüstung gekauft, davon haben wir das Personal bezahlt, davon haben wir alle Tests bezahlt und auch den Start am Ende bezahlt. Also, man kann so über den Daumen gepeilt sagen, eine kleine Satellitenmission im Mittel kostet so 500.000 Euro.
Ich meine, das klingt schon echt verdammt viel, aber auf der anderen Seite, wenn man sich so überlegt, was Raumfahrt sonst so für Kosten verschlingt, ist das schon fast ein Schnäppchen, oder?
Das ist ein Schnäppchen.
Da wird geschluckt. Wie finanziert ihr das denn? Seid ihr gefördert in irgendeiner Form oder Merlin, Stefan, ich weiß nicht, wer von euch antworten mag?
Da kennt sich Merlin, glaube ich, besser aus.
Als Merlin.
Also wir sind in der Tat, ist es bei uns so, dass wir mittlerweile recht groß sind als Institut. Also um das mal so ungefähr darzustellen, ich glaube, als ich Anfang 2012 angefangen habe, waren wir, glaube ich, so 15 bis 20 Mann alle zusammen, wenn es hochkommt. Jetzt habe ich gerade gehört, dass wir jetzt 50 sind. Also wir sind stark im Wachsen. Und die meisten, die bei uns mitarbeiten, arbeiten aber und werden finanziert durch geförderte Projekte. Hauptförderer sind da das DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der DFG, der Deutsche Forschungs... wie heißen die? Bund?
Also Forschungsgesellschaft.
Gesellschaft, genau. Und es gibt auch noch einige EU-Förderprojekte, also aus dem 7. Rahmenprogramm und so.
DFG, Deutscher Forschungsbund, auch sehr schön. Entschuldigung. Also da gibt es schon richtig, man kann richtig Anträge stellen und da sind auch große Institutionen hinter, die einem da ein bisschen irgendwie Rückendeckung geben, wenn man dann ein vernünftiges Konzept vorlegt.
Genau, wir machen ja auch nicht nur Satellitenmissionen an sich, wir haben auch noch andere Projekte, wo sich mit einzelnen Komponenten beschäftigt wird. Oder auch Projekte, wo es eher mehr so den Studiencharakter hat, wo man mehr in die Zukunft schaut, was es da nochmal geben könnte und das weiter untersucht. Also wir machen nicht nur, wir bauen nicht nur Satelliten.
Jetzt seid ihr beide, Merlin und Sebastian, schon so fertig ausgebildet. Der Stefan ist noch Student, wobei Master schon, Master hast du gerade gesagt, hast du schon. Was kann man denn, aber du bist auch schon länger dabei, wie kann man sich denn als Student, so als Novize überhaupt da einbringen? Also ich stelle mir das als wahnsinnig kompliziert vor und das ist ja richtig praktisch. Was macht man als Student da?
Ich bin so richtig dazu gestoßen, wie gesagt, während meiner Bachelorarbeit. Da habe ich so mich so ein bisschen um die Tests mit dem fertig entwickelten BISA 2 quasi beschäftigt. Das heißt, ich musste erstmal die Hardware da sehr genau kennenlernen und also das kriegt man aber alles hin. Ich würde sagen, dass viele da wahrscheinlich so ein bisschen Scheu haben vor so einem hochkomplexen System, aber
Ivo.
Das wird einem ja auch alles gut erklärt und da wächst man irgendwie so mit rein und kriegt immer wichtigere Aufgaben und genau, deswegen bin ich jetzt auch dabei geblieben sozusagen.
Dein Baby ist der Dreier, ne?
Nee, der Zweier.
Der Zweier. Genau. In welcher Höhe, also die sind ja schon seit, wann war das, April, ne? Sind zwei und drei gestartet,
genau.
Richtig? Und in welcher Höhe umschwirren die uns da jetzt?
Das sind so etwa 650 Kilometer.
575.
Ja.
Und wie oft, wie läuft das denn? Du machst das so ein bisschen Controlling, ne? Habe ich mitgekriegt. Wie läuft das dann? Wie oft habe ich den Kontakt zu diesem Satelliten? Wie kontaktiere ich denn? Ich denke mal, der bewegt sich wahrscheinlich um die Erde, ne? Und
Genau. Also genau, ich habe das Glück, den mehrmals am Tag irgendwie ansprechen zu dürfen. Das machen wir über unsere Bodenstation. Das heißt, eine Antenne ist angeschlossen an Funkgerät und so weiter. Wenn man Glück hat, hat man so 6-mal Kontakt pro Tag.
Und was erzählt der dir dann?
Der erzählt mir quasi, wie es ihm geht, wie voll die Batterien geladen sind, wie schnell er sich gerade um seine Achsen dreht.
Warte mal, Batterien geladen, wie laden die da?
Der Satellit hat auf seinen Außenflächen Solarpaneele.
Ah, okay.
Das kennt man ja auch aus den terrestrischen Anwendungen.
Also das alles auf 10x10x10 Zentimeter, wow. Und kannst du auch Fotos machen oder wie funktioniert das? Oder kannst du den steuern?
Das steht noch auf unserer To-Do-Liste. Ah. Wir sind erstmal froh, dass der Satellit jetzt schon 8 Monate knapp funktioniert und wir kennen jetzt das Verhalten im Orbit schon sehr gut und haben jetzt die Möglichkeit, noch ein paar Anpassungen in der Software zu machen, die dann uns auch endlich ermöglichen soll, Fotos zu machen etc.
Wir sind gespannt.
Wir haben ja auf Facebook die Frage gestellt, wenn man euch einen Satelliten bauen würde, also den Hörern, was würden die damit tun? Und Susanne, die Pillow, hat gesagt, sie würde möglichen extraterrestrischen Lebensformen einfach mal kurz Hallo sagen. Geht das denn vielleicht mit eurem kleinen Gerät?
Ich glaube, die extraterrestrischen Lebensformen, die haben, wenn sie uns denn hören könnten, schon lange von uns mitbekommen. Denn von der Erde aus gehen ja schon seit einiger Zeit Radiowellen ab. Und dafür braucht es, glaube ich, keinen kleinen Satelliten mehr, der da oben rumkreist. Denn die Sendeleistung, mit der wir funken können, die ist in der Tat sehr, sehr begrenzt. Wir haben eine Sendeleistung von gerade mal 500 Milliwatt. Das entspricht der Sendeleistung eines, handelsüblichen Mobilfunkgerätes oder Mobiltelefons. Und das, was von der Erde aus gesendet wird, ist doch in der Tat um ein Vielfaches stärker von der Signalintensität her.
Okay, ich hätte aber noch was. Vielleicht ist ja die mechanische Leistung größer eures Satelliten, denn Harry Koch würde damit gerne Weltraumschrott bergen.
Alles fromme Wünsche.
Sehr schön. Die Situation ist leider etwas anders, denn im Augenblick sieht es so aus, dass durch diese Vielzahl an Kleinsatelliten doch die Population der Satelliten um die Erde herum stark zunimmt. Wir erwarten, dass die Kleinsatelliten doch deutlich in deutlich größerer Zahl gestartet werden in den nächsten Jahren. Und da müssen wir uns in der Tat Gedanken machen, wie wir die kleinen Satelliten rechtzeitig wieder aus dem Orbit herunterbekommen.
Da wollten wir gleich nochmal drüber sprechen. Da wollte ich gerne später euch noch ein bisschen zu befragen. Deswegen grätsche ich euch da jetzt mal rein.
Kein Problem.
Genau, weil wir gleich nämlich zum einen auch nochmal wirklich über diese Zukunftsvision sprechen wollen, was die Zwerge da so bringen und auch, ob es irgendwelche Regeln im All gibt. Ich glaube, das fragt man sich erstmal direkt so, wer darf denn das so? Kann da jeder was in die Luft jagen? Und wir hören gleich auch noch den Vater der kleinen Satelliten, der uns erzählt, wie er irgendwie auf die Idee gekommen ist, überhaupt so diesen Standard, der CubeSat-Standard, so heißen nämlich diese 10x10 Zentimeter großen Würfel, wie er da drauf gekommen ist. Aber jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Musik und zwar von Cat Power. Merlin, das war, glaube ich, dein Wunsch. Noch irgendwie was dazu?
Nee, hören wir uns einfach mal an.
Immer mehr Kleinstsatelliten umschwirren uns im Orbit. Das ist unser Thema heute in der Redaktionskonferenz und in Berlin zu Gast habe ich Stefan Jahnke, der ist Student am Institut für Luft- und Raumfahrt der TU Berlin und Merlin Barschke und Sebastian Trowitsch, die sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter dort und alle drei arbeiten an eben solchen Kleinstsatelliten, die so teilweise nur ein Kilo schwer sind und die gerade so ziemlich in Mode kommen. Und solche winzigen Satelliten, die gibt es noch gar nicht so lange. Gerade mal so, ich glaube, ein Jahrzehnt ist dieser Standard, dieser CubeSat-Standard, so heißt der alt. Und und das ist so dieser Standard, der im Moment an den Unis so am weitesten verbreitet ist, soweit ich weiß. Und die Idee dafür, die geht auf einen Mann zurück und mit dem habe ich gestern telefoniert.
My name is Bob Twiggs. I'm a professor at Morehead State University and I teach space systems.
Bob Twiggs hat mir erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, solche 10x10x10 cm kleinen Satelliten überhaupt zu bauen.
My objective in starting the program at Stanford was working with master's degree students and having them finish a satellite before they completed their master's degree. And after 4 years, we had 2 satellites built, none of them quite finished. And I decided I better change my way of building satellites if I was going to achieve the goal.
Aber Zeit war nicht das einzige Problem.
One of the things, if you're building a satellite that weighs, 25 or 30 pounds and is that big, you've got to get somebody to sponsor you because the cost of launching it, even at that time, was quite significant. It was like, anywhere from $250,000 to $500,000, and that's hard to raise that much money. But we were fortunate in with some collaboration that we had with one of the government agencies that we actually got our first satellite, the microsatellite, launched in 2000. And it was a very interesting satellite. It actually had inside of it daughter satellites. And these daughter satellites were about 6 inches long and about 4 inches wide and about an inch thick.
Ein bisschen Nachhilfe, ein Inch, das sind in dem bei uns üblichen metrischen System 2,54 Zentimeter. Ja, und diese kleinen Pico-Satelliten, von denen jetzt gerade die Rede war, die hatten Twiggs und seine Crew gar nicht selbst gebaut. Der Launch, der lief gut.
And they actually work. So that was kind of intriguing, Hey, you can make a little teeny satellite work in space.
Aber die flache Form dieser kleinen Satelliten, die fand Twiggs doch unpraktisch. Denn wenn sie nämlich Solarpanels auf der Oberfläche haben und sich ungünstig drehen, dann bekommen die Panels keine Sonne mehr ab.
So I said, well, why don't we make a cube? And then you got solar panels on all sides. So what I did is I went to the local plastic shop and I bought a plastic box. At the time, there was a kind of a craze on to save little stuffed animals called Beanie Babies. And these boxes were used for Beanie Babies. They put the Beanie Babies in the box so they could display them. So I bought one of these boxes and I started playing around with it, putting solar cells on it. And I said, gee, this will work.
Ein Spielzeug, das war also die Vorlage für den CubeSat, für diesen kleinen Satelliten. Allerdings, 4 Inches, das haben wir eben gelernt, sind keine 10 Zentimeter. Und dass der CubeSat genau dieses Maß bekommen hat, das lag an einer gescheiterten Mars-Mission. Da hatte nämlich eine internationale Crew sich beim Umrechnen zwischen den amerikanischen und den internationalen metrischen Maßen ganz einfach verrechnet.
So I thought, oh my gosh, maybe it's time our students learn the metric system. So it turns out that a 4-inch Beanie Baby box is very close to 10 centimeters. I said, aha, 10 centimeters. Let's make a 10 centimeter cube. And by golly, it weighs 1 kilogram. And that's about what I wanted the satellite to weigh. So there it was. Hey, now we're into the metric units. Oh boy, our students are getting smart. That's how the CubeSat came about. Origin was a Beanie Baby box.
Der Rest ist Geschichte. Der CubeSat hat dann ziemlich Karriere gemacht, das wissen wir. Und Bob Twiggs, der sagt, er hätte das überhaupt nicht erwartet.
We had no idea that you would see as many CubeSats, not only in the universities, but in a lot of the aerospace industries, a lot of the government organizations, had no idea that would do that. We built this thing specifically to educate students, because going through that process is a really good education. And it turns out CubeSat is fulfilling that, but it went far beyond that. I think you know that 2 weeks ago, or a week and a half, we had satellites launched from the East Coast in the U.S. We had them launched from Russia. I've been told that there was 60 satellites total, but there must have been 40 of them that were CubeSats or derivative of CubeSats. And I had never in my wildest dreams expected to see that many launched at one time. Just phenomenal. Man, what a week. All those satellites launched.
All diese Satelliten in der Luft. Bob Twiggs war das, der Erfinder des CubeSat-Standards, also dieser Kleinstsatelliten mit 10 cm Kantenlänge, an denen eben auch meine Gäste unter anderem arbeiten. Gleich sprechen wir auch noch mit jemandem, dessen Satellit tatsächlich letzte Woche mit auf dieser russischen Rakete war, von der Twiggs eben gesprochen hat und ziemlich gezittert hat. So viel kann ich schon mal sagen. Sebastian, Merlin, Stefan, kennt ihr Twiggs eigentlich persönlich und kanntet ihr diese Geschichte, wie euer Standard irgendwie in die Welt kam?
Ja, in der Tat. Ich habe ihn selbst zweimal kennengelernt. Das eine Mal 2009, das war bei der ESA, auf dem Vega Maiden Flight CubeSat Workshop. Da gab es eine große Konferenz, wo sich alle CubeSat-Projekte Europas vorstellen durften, um einen kostenfreien Startplatz auf dem Jungfernflug der Vega-Rakete zu bekommen. Und das zweite Mal war jetzt gerade dieses Jahr in Rom, wo wir ihn persönlich nochmal getroffen haben und mit ihm ein paar Worte reden können. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Person.
Ja, ein sehr amüsanter Mensch auch. Also ich habe gestern lange mit ihm telefoniert. Übrigens per Skype, deswegen war die Qualität nicht ganz so dolle. Ja, wir hören jetzt noch ein bisschen Musik. Sebastian, du hast uns Seed mitgebracht. A Wonderful Life. Noch was dazu sagen?
Ja, ich habe damals als Student angefangen, während meiner Hauptstudiumszeit an Satelliten zu arbeiten. Und wenn man über 4,5 Jahre selbst als Student so einen Satelliten erarbeitet, dann ist das eine Sache, die schweißt mit den Kollegen zusammen. Und dieser Song ist ein Gruß raus an all die Kollegen, die es mittlerweile in alle Himmelsrichtungen verstreut hat.
A Wonderful Life von Seed. Und die Redaktionskonferenz, der geht es heute auch wundervoll. Wir sind im All und zwar auf den Spuren von Mini, Pico und Nano und überhaupt Kleinstsatelliten, die immer mehr irgendwie um uns herum schwirren. Und aus Berlin sind uns die Ingenieure Sebastian Trowitsch und Merlin Barschke und der Raumfahrtstudent, nee, nicht mehr ganz Student, Masterstudent Stefan Janke zugeschaltet, alle von der TU Berlin, wo kräftig an solchen kleinen Satelliten gearbeitet wird und auch erfolgreich. Und jetzt muss ich Konstantin gerade nochmal fragen, der hatte noch eine Frage eben, die wollte er noch an euch loswerden.
Ja, ich habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wofür diese Kleinstsatelliten eigentlich gut sind. Und da dachte ich mir, vielleicht wäre es ja mal ganz interessant zu erfahren, wofür eigentlich wir die Satelliten brauchen, die großen, die herkömmlichen, die wir heute so haben, um darauf dann vielleicht so auch auf den Nutzen dann irgendwann mal der kleinen Satelliten zu kommen.
Ja, also da gibt es verschiedene Gruppen von Anwendungen. Ich glaube, die größte Unterscheidung kann man machen zwischen wissenschaftlichen Missionen und kommerziellen Missionen, sag ich mal. Wissenschaftliche Missionen, die sich hauptsächlich mit etwas verrückteren Gebieten beschäftigen, etwas verrückteren Sachen beschäftigen, dann dementsprechend die Satelliten auch meistens höchst speziell und für diesen Anwendungsfall konstruiert und gebaut. Und dann gibt es die kommerziellen Anwendungen, wie zum Beispiel TV-Übertragung oder Erdbeobachtung, sowas in der Richtung, wo zum Teil auch schon so eine Art Modularisierung Einzug gehalten hat, wo man jetzt von TV-Satelliten nicht von Grund auf jeden neu konzipiert, sondern da schon auf bestehende Plattformen zurückgreift und die vielleicht nur noch ein bisschen modernisiert oder so. Das heißt, da ist der technische Anspruch, das wäre falsch, aber das ist dann weniger interessant aus unserer Sicht, würde ich das mal so sagen.
Aber das funktioniert doch gut bisher. Wozu brauchst du denn jetzt noch kleine?
Ich glaube, die Fragestellung, das ist ja eine große Fragestellung, die, mit der wird man ja immer wieder konfrontiert, wenn man in dem Bereich arbeitet. Da muss man aus meiner Sicht, und meine beiden Kollegen hier, die sollen mich gerne unterbrechen oder ergänzen, weil das ist, glaube ich, ein Feld, wo jeder sich so seine eigenen Gedanken auch zu macht. Gibt so zwei Arten, wie diese Kleinstsatelliten eingesetzt werden können. Einmal sind Sachen, wo man einfach große Satelliten eventuell sogar ersetzen kann oder wo man das effektiver oder besser machen kann mit kleineren Satelliten. Aber
In welchen Bereichen zum Beispiel? Mach das mal so ein bisschen bildlich.
Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass größere Netzwerke, die halt eine höhere zeitliche Auflösung haben, vielleicht nochmal, dass man sich so vorstellen kann, ein GPS-System zum Beispiel hat so um die 24 Satelliten, um überhaupt funktionieren zu können, sodass man halt immer Empfang hat sozusagen. Solche Anwendungen, wo man halt gerne immer 1, 2, 3, 4 Satelliten im Blickfeld haben wollen würde, ob man jetzt von der Erde hochguckt und irgendwas vom Satelliten empfängt oder ob der Satellit zur Erde runterguckt und da irgendwas misst oder irgendwas fotografiert oder so. An der Stelle könnten wir uns, glaube ich, gut vorstellen, dass man da einfach effektiver arbeiten kann mit kleineren Satelliten, weil einfach die Kosten nicht so hoch sind, sowohl vom Start als auch von der Konstruktion des Satelliten an sich.
Und wenn einer ausfällt, wäre es auch nicht so schlimm.
Genau, da hätte man dann eher so den Effekt, dass man sagt, man kann auch in kürzeren Zeitspannen dann mal einen nachschicken, wenn da einer ausgefallen ist und das ganze System ist dann dadurch nicht lahmgelegt.
Können die sich denn koordinieren? Ich habe so von den Ideen von großen Schwärmen gehört.
Das reicht jetzt, glaube ich, schon eher weiter in die Zukunft. Natürlich ist das alles denkbar. Das sind ja alles Technologien, die auch auf der Erde viel erprobt werden für verschiedene Anwendungen. Wo irgendwelche Sensornetzwerke sich gegenseitig koordinieren, sich gegenseitig austauschen können, wo sie denn gerade sind und wie man zum Beispiel Nachrichten am effektivsten durch das Netz schleusen kann. Da wird auch stark dran gearbeitet, sowohl im sehr theoretischen Bereich als auch im etwas praktischeren Bereich. Wir haben zum Beispiel eine Mission, wo jetzt keiner davon anwesend ist, die ESnet-Mission. Da werden 2016 4 etwa 8 Kilogramm schwere Satelliten gestartet, die demonstrieren sollen, wie man mit einer hohen Datenrate untereinander Informationen von den Satelliten austauschen kann. Und da soll es halt nicht nur vom Boden zu den einzelnen Satelliten gehen, sondern auch vom Boden über Satelliten wieder zum Boden zurück. Und das sind so Vorstufentechnologien für solche Ideen wie Satellitenschwärme. Aber das wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis das so richtig zur Anwendung kommt.
Und ihr habt eben so ein bisschen gelacht, als es hieß, Weltraumschrott wegzuschaffen, aber das ist ja durchaus auch ein Szenario, was so im Zuge von Kleinsatelliten immer mal wieder gezeichnet wird. Also selbst beim DLR, wo ich neulich war, wo ich mich über Kleinsatelliten unterhalten habe, oder auch Bob Twix sagen, naja, vielleicht irgendwann mal, ist das so unwahrscheinlich?
Oh, ich würde nicht sagen, dass es so unwahrscheinlich ist. Zurzeit haben wir einfach noch nicht die Technologien dafür. Um eine Mission, eine Kleinsatellitenmission zu starten, die in der Lage ist, einen anderen Satelliten anzudocken und wieder mit zur Erde zurückzubringen, bedarf es halt sehr vieler Grundlagentechnologien, an denen noch weltweit geforscht wird. In der Schweiz zum Beispiel, die haben 2009 zusammen mit dem BISAT-1 ihren ersten Satelliten gestartet, der komplett in der Schweiz selbst gebaut wurde, der SwissCube-1. Und sie überlegen jetzt in der Tat, einen etwas größeren Satelliten zu starten, dessen Mission darin besteht, den 2009 gestarteten Satelliten einzufangen und wieder zur Erde zurückzubringen. Also es wird in der Tat an diesen Themen geforscht. Aber letztlich betrifft das Problem des Weltraummülls nicht nur die ganz kleinen Satelliten, sondern auch die großen.
Wie ist das, ganz kurz nochmal einfangen, wie muss ich mir das vorstellen, mit so Krakenarmen?
Ja, der hat in der Tat so kleine Krakenarme dran, mit denen er seinen Pendant wieder einsammeln soll.
Und dann zerrt er ihn irgendwo runter, wo er verglüht, oder was? Nee.
Exakt, da wird dann die Lage dieses,
hey, ich bin gut,
dieses gekoppelten Gespanns wird stabilisiert, dann wird ein Triebwerk gezündet, was gegen die Flugrichtung arbeitet und den Satelliten so kontrolliert zum Absturz bringt.
Okay. Ich habe jetzt mich so ein bisschen gefragt, das sind ja wahnsinnige Zeiträume. So in 2 Jahren haben wir das und das vor. Sebastian, ich weiß nicht, oder Stefan oder Merlin, einer von euch. Was für ein Gefühl ist das, wenn man jetzt irgendwie echt so lange an sowas gearbeitet hat und dann wird's ernst? Könnt ihr mal so ein bisschen beschreiben, wie sich das anfühlt?
Also man muss ja immer noch sagen, 2 Jahre sind für eine Satellitenentwicklung wirklich knapp bemessen. Das hat man schon selbst bei unserem kleinen Satelliten gemerkt. Also bei großen Satelliten spricht man da eher von 10 Jahren oder so. Genau, aber wenn man sich, wenn man länger in dem Projekt angestellt ist, dann entwickelt man halt auch schon so ein bisschen so eine Zuneigung zu dem Satelliten und wenn man dann weiß, dass er demnächst in den Weltall geschickt wird, da wird es dann schon kribbelig. Also.
Einer von euren Babys hat ja auch mal nicht so funktioniert, oder? Wie war das?
Genau, das ist der BISAT 3. Da muss man vielleicht nochmal zu sagen, nochmal BISAT 2 und BISAT 1 ein bisschen zu BISAT 3 abgrenzen. Denn die sind in der Tat, auch wenn sie von außen genau gleich aussehen oder fast genau gleich aussehen, recht unterschiedlich entstanden und haben auch einen recht unterschiedlichen Anspruch. Denn der BISAT 3 wurde dafür entwickelt, mit dem primären Missionsziel, wie wir dazu sagen, die Studenten auszubilden. So wie Bob Wicks das ja schon gesagt hat, ja. Wo der CubeSat auch mal herkam quasi. Dagegen sind BISAT 1 und BISAT 2, wenn ich das so sagen darf, eher unsere wissenschaftlichen Satelliten. Da arbeiten auch viele Studenten drauf, wie wir jetzt gesehen haben. Auch viele Abschlussarbeiten werden da drauf gearbeitet. Aber BISAT 3 wurde wirklich in der Lehre entwickelt. Da gibt es dann auch keine Redundanzkonzepte oder sowas, denn das übersteigt einfach die Möglichkeiten, die man so in der Lehre hat.
Also wenn eine Sache ausfällt, dann war es das. So.
Genau. Und BISAT 3 ist ja gestartet worden mit BISAT 2 am 19. April diesen Jahres und hat sich dann leider vom Orbit aus nicht ordnungsgemäß bei uns zurückgemeldet.
So. Stumm geblieben.
Genau.
Ah, okay. Aber das wollte ich ja noch sagen, ich habe den O-Ton jetzt leider nicht dabei, aber Bob Twix hat auch ganz, ganz lange noch darüber geredet, wie cool es ist, dass man halt irgendwie mit diesen Projekten wirklich auch Fehler machen kann. Dass man sonst nirgendwo außer in dieser Zeit als Student oder eben an der Uni wirklich so viel probieren kann. Und er meinte, dass man von Fehlern auch nur lernen würde. Aber erzählt mal, ihr habt mir gesagt, ihr wart mit bei einem Launch dabei oder ihr wart in Russland?
Genau, wir waren vom 4. bis zum 10. April, glaube ich, in Baikonur im Kasachstan. Das ist die traditionell oder in der Tradition der Sowjetunion gewachsene, das Startgebiet der Russen. Also dieser Bereich in Baikonur ist auch tatsächlich von den Russen angemietet für diese Starts. Das ist ein riesiges Areal, was auch abgesperrt ist, wo man nur mit sehr, sehr vielen Kontrollen dann auch reinkommt. Also es gibt eine Stadt Baikonur, da kann man wirklich hinfliegen, die ist aber relativ klein und unspektakulär. Und dann gibt es dieses riesige Areal, wo eigentlich fast alles, was Rang und Namen hat, in der sowjetischen Raumfahrt mal gestartet wurde. Und da waren wir in der Tat vor Ort und haben unsere kleinen Satelliten da Empfang genommen, die über einen, ja, wir wissen gar nicht ganz genau, wie sie da hingekommen sind. Den Luft- und Schienenweg sind sie zusammen auch mit der Hauptnutzlast dann nach Baikonur gekommen und wir haben sie da wieder getroffen und Empfang genommen und erstmal geguckt, wie es ihnen denn so geht, nach mehreren Monaten ohne uns quasi.
Monate?
Ja, es dauert eine ganze Weile, bis der Satellit dann mit allen Zollformalitäten nach Russland gesendet wird. Da wurde er dann nochmal umgeladen und wurde dann aus Russland wieder in den Kasachstan versendet. Also wir haben die einige Zeit nicht gesehen, die Jungs. Und haben sie dann wieder ausgepackt vor Ort und haben mal geguckt, wie geht's denen denn überhaupt und haben sie dann fit gemacht, um sie dann in den Auswurfcontainer auf dem Satelliten, auf dem wir dann gestartet sind, zu packen. Das war auch vielleicht was nicht ganz Neues, aber für uns ganz Interessantes. Wir sind nämlich tatsächlich nicht von der Trägerrakete separiert worden, sondern auf einem Satelliten mitgeflogen, der uns dann nach 2 Tagen quasi abgesetzt hatte im All.
Vielleicht könnt ihr das mal kurz erklären. Das funktioniert Huckepack irgendwie. Es gibt, ne, es gibt irgendwie große Satelliten, die auf so einer Rakete, wie jetzt zum Beispiel auf der Dnepr. Oh Gott, wie spricht man das aus?
Dnepr.
Ja, danke. genau, auf dieser Rakete mitfliegen und dann gibt es irgendwie quasi noch Platz, wo dann noch so sozusagen kleine mit blinde Passagiere oder nicht blinde Passagiere da so mit dürfen. Oder wie ist das?
Ja, das ist völlig richtig. Die TubeSats zum Beispiel, das sind die 35 bis 50 Kilogramm schweren Satelliten, die in den 90er Jahren bei uns gebaut wurden. Die sind in der Tat auf der Avionik-Plattform mitgeflogen. Das ist das letzte Teil vor dem eigentlichen Satelliten einer Rakete. Und die Prozedur ist dann üblicherweise so, dass erst der Hauptsatellit separiert wird und dann kommen die kleinen hinterher. Mittlerweile hat sich das Bild ein bisschen verschoben. Man sieht immer häufiger, dass die ganz kleinen Satelliten auch von größeren Satelliten aus gestartet werden. Zuletzt bei dem Launch am 21. November, den du auch vorhin angesprochen hattest, gab es einen Satelliten von der Universität aus Rom, La Sapienza, der Unisat 5. Und der hat seinerseits nochmal ganz viele kleine sogenannte Pocket Cubes mit dabei gehabt. Das sind noch kleinere Satelliten mit einer Kantenlänge von gerade mal 5 cm.
Wie diese russischen, diese Puppen, wo man irgendwie aufmacht, da ist noch immer mehr drin. Und genau. So wird das so im All verteilt?
Und so verteilt sich das in etwa, okay. Ja. Also da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Und da erschließen sich auch durchaus neue Anwendungspotenziale. Mal angedacht, die Chinesen haben jetzt gerade eine neue Mondmission gestartet. Wenn die Huckepack kleine Satelliten mit dabei haben, können die vor Ort ihr eigenes Navigationsnetzwerk auswerfen. Also durchaus neue Anwendungsfelder für solche Kleinsatelliten.
Ich gucke jetzt mal ganz kurz den Konstantin an. Was tut sich in Social Media was? Will jemand was von uns wissen oder seinen Senf zum Thema geben?
Eine Stelle gibt es noch, wo ich noch mal ganz kurz einhaken wollen
würde. Ja, Merlin, wenn ich deine Stimme jetzt richtig erkannt habe.
Genau richtig. Und zwar wäre das diese Weltraummüllproblematik, denn das wird ja immer so viel angesprochen. Es gibt auch jetzt schon...
Warte mal, da wollen wir später nochmal drüber sprechen.
Achso, da reden wir noch
ganz
drüber.
Kurz ja.
Dann kommt das ja noch.
Also wir haben einen User, der Jens Fluchtwagenfahrer. Er sagt, er hört sich erstmal an, was ein Satellit sagt mit einem YouTube-Link. Den habe ich jetzt aber noch nicht angeklickt. Das werde ich gleich mal tun. Vielleicht war das ja das Piepen von Sputnik. Und dann haben wir auch die Frage, die wir jetzt aber im Prinzip schon fast komplett beantwortet haben. Wie und wo erfolgen denn die Starts dieser kleinen Satelliten? Ich muss sagen, ich habe es noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden. Da war ja, ihr habt eben gesagt, oder ich habe es nicht richtig zugehört, dass die kleinen Satelliten Huckepack von so einem großen Satelliten genommen werden.
Oder... Das ist ja jetzt quasi zwei Fragen in einer Frage, wenn ich es richtig verstanden habe. Also erstmal, um das geografisch so ein bisschen einzuordnen, es gibt für uns im Moment 1, 2, 3, 4, 5 Nationen, glaube ich, die, wo es Möglichkeiten gibt, einfach mitzustarten. Das sind einmal die Inder, die BISAT 1 gestartet haben, dann jetzt die Russen, wo wir BISAT 2 und 3 gestartet haben. Gerade neu dazugekommen quasi sind die Chinesen, die jetzt auch Starts anbieten. Dann gibt es noch die Amerikaner, die ja breites Portfolio an verschiedenen Startmöglichkeiten haben und die Japaner, die zwar auch viele Kleinsatelliten und Universitätssatelliten starten, aber bisher sich nicht für den internationalen Markt geöffnet haben und noch keine Mitstartgelegenheiten anbieten. Also das ist so die geografische Verteilung der Starts. Nun ist das so, dass selbst die kleinste Rakete meines Wissens so um eine Tonne Nutzlast hat, die auf den Orbit gebracht wird. Also man kann nicht einfach nur ein Kilo starten. Das heißt, man muss darauf warten, dass irgendjemand einen mitnimmt, der noch ein bisschen was über hat. Also gibt es verschiedene Trägersysteme, wie wir dazu sagen, verschiedene Raketen, die halt das ausnutzen, dass ja nicht jeder Satellit gleich schwer ist und man das nicht immer so kombinieren kann, dass das Gewicht völlig ausgereizt wird und dann nimmt man halt noch so ein paar kleinere Satelliten mit und verdient da quasi noch ein bisschen was dazu.
Verdient er was zu? Wenn ich jetzt so einen 10x10x10 großen, kleinen Satelliten baue, was zahle ich für so ein Ticket ins All?
Das ist ein bisschen schwierig immer zu sagen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was für einen Separationsmechanismus man nutzt, wie schwer man am Ende tatsächlich ist, wie viel Erfahrung man auch hat. Denn man geht ja ein großes Risiko ein als Startanbieter, da noch irgendwas mit draufzuschnallen, was eventuell beim Start einfach auseinanderfällt.
Also ihr müsst auch nachweisen, dass das alles gut funktioniert und zusammenhält.
Wir müssen das auch nachweisen und auch da hat man als Startanbieter mehr Vertrauen zu Leuten, die das schon öfter mal gemacht haben, als zu den neuen Leuten, die jetzt quasi so dazukommen. Man kann so als Daumenwert ungefähr, aber das ist wie gesagt pauschal eigentlich schlecht zu sagen, von 20.000 Euro pro Kilogramm ausgehen.
Okay.
Aber das,
da macht es Sinn, die kleiner zu bauen.
Das kommt auch immer darauf an, Sebastian guckt mich jetzt gerade so ein bisschen skeptisch an. Das kommt auch immer so ein bisschen an, in welcher Größenklasse man da gerade mitspielt.
Sebastian, ich sehe dich nicht gucken, aber wenn es schon gesagt wird, was macht die Skepsis in deinen Augen?
Also 20.000 Euro pro Kilogramm, das ist wirklich der Wert, den man zahlt, wenn man als große Nutzlast auf einer Rakete unterwegs ist. Bei den kleinen Satelliten, da kommt dann ein gewisser Prozentsatz an festen Kosten mit dazu. Das sind die Kosten für die Schnittstellenbeschreibung, damit das Interface auf der Rakete bereitgestellt wird. Sowohl der elektrische Anschluss als auch der mechanische Anschluss, das muss alles verschraubt werden. Und da geht es dann schon in Größenordnung von um die 70.000 Euro pro Kilogramm, beziehungsweise wenn man den Auswurfmechanismus noch mit berücksichtigt, teilweise bis über 100.000 Euro pro Kilogramm drauf zu.
Okay, wir können ja gleich nochmal, Konstantin, ich frage dich gleich nochmal, ob du da noch Fragen offen hast. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal ganz kurz mal zu unserem Rätsel kommen.
Zu unserem Hörrätsel.
Zu unserem Hörrätsel. Das wird nämlich immer hier in der Redaktionskonferenz auch aufgelöst, wie ihr alle Rätsler wohl wisst.
Ja, genau. Und wir hatten heute ja wieder eins, was wir häufiger im Programm haben, nämlich eine Mischung aus verschiedenen Liedern, was wir auch gleich hören werden. Und die Frage war... Brian Eno hat an 4 dieser 5 Lieder als Musiker und Produzent mitgewirkt. Eins allerdings ist dabei, da hat er seine Finger nicht mit im Spiel gehabt. Und genau dieses suchen wir. My
listens, the crowd.
Also Köln guckt irritiert komplett vor und hinter der Scheibe. Berlin, wie guckt Berlin?
Ganz genau so.
Okay, Konstantin.
Ja, ich wusste auch gar nichts. Ich habe aber die Lösung hier leichterweise auf dem Zettel stehen. Und zwar ist der Song von der Band MGMT mit dem Namen Brian Eno falsch. Das heißt, da hat Brian Eno nicht mitgewirkt. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, gewonnen hat... Dann käme ein Name und dann käme unser Gong und dann wären alle glücklich. Aber es hat niemand gewonnen, weil niemand die richtige Lösung gefunden hat.
Was machen wir jetzt?
Den Fall hatte ich noch nie. Ich weiß es eigentlich so genau
nicht.
Wollen
wir einen Preis ausschreiben? Komm, wir machen einen Preis ausschreiben.
Wäre gut, denn das Überraschungspaket muss ja irgendwie weg, ne?
Ihr, die ihr uns zuhört, wir machen jetzt einen Preis ausschreiben. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich mache es jetzt mal einfach mal. Der Erste, der uns per E-Mail an, sagt die Adresse?
redaktionskonferenz@deutschlandradio.de.
Genau, an dieser Adresse schreibt, an welchem Tag Sputnik 1 seinen Weg ins All gefunden hat, glücklich. Der hat was gewonnen?
Das D-Radio Wissen Überraschungspaket. Und unsere Gäste sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
Oh.
Die wissen es ja eh, schätze ich mal.
Nee, die haben ja gesagt, sie wissen es gar nicht.
Ach so.
Ja.
Aber die können jetzt nicht e-mailen.
Okay, also ihr da draußen, die ihr nicht in Berlin am Mikro sitzt, ihr dürft mitraten. Konstantin, wir haben noch ein bisschen Zeit, bis die Nachrichten gleich anfangen. Waren jetzt noch Fragen offen, so was das Huckepack-System angeht und so? Die kannst du jetzt stellen und die beantworten wir dann aber erst nach den Nachrichten.
Nein, das Huckepack-System ist soweit erledigt. Ich habe jetzt aber auch schon länger nicht mehr geguckt. Ich schaue gleich nochmal auf Twitter und Google Plus vorbei. Können wir ja hier auch nochmal kurz animieren, dass jeder da mitmachen kann oder wer auch will, redaktionskonferenz@deutschlandradio.de. Die E-Mail-Adresse geht auch, nicht nur für unser gerade erfundenes Rätsel.
Genau, also stellt Fragen. Wir haben geballte Expertise in Berlin sitzen und hinter mir sitzt auch geballte Expertise, weil jetzt geht es hier gleich weiter mit den Nachrichten und danach hören wir uns wieder.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ihr seid auf D-Radio Wissen in der Redaktionskonferenz, das habt ihr gerade gehört. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf und wir reden heute über kleinen Satelliten, die ja mehr und mehr und mehr ins All geschossen werden, vorzugsweise von Studenten. Aber bevor wir darüber reden, lösen wir jetzt doch mal oder verraten wir jetzt, es gibt tatsächlich einen Gewinner. Wir haben eben das Aerobic gespielt, keiner hat es erraten und jetzt haben wir einen Preis ausgelobt und es gibt schon einen.
Ja, es ging erstaunlich schnell. Wir haben ja die Frage gestellt, wann wurde Sputnik ins All geschickt und sehr schnell gewusst hat das Thorsten Silke. Herzlichen Glückwunsch, es gibt ein D-Radio Wissen Überraschungspaket.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir sprechen jetzt über was, was euch da in Berlin, ihr da in Berlin, das muss ich vielleicht auch nochmal sagen, das sind Stefan Jahnke, Merlin Barschke und Sebastian Trovitsch, muss ich jetzt ablesen, weil ich bringe eure Nachnamen immer durcheinander. Die sind alle drei von der TU Berlin und entwickeln Kleinstsatelliten. Und ihr wolltet gerade schon die ganze Zeit über Weltraum sprechen. über Weltraumschrott sprechen. Und dazu habe ich noch mal eine kleine Anekdote, bevor wir drüber sprechen, von Bob Twiggs, also dem Vater dieser kleinen CubeSats. Der hat, als er die noch kleineren Satelliten, ich glaube Femto heißen die, 5x5x5 Zentimeter großen Satelliten auf einer Konferenz vorgestellt hat, da ist ihm Folgendes passiert.
We tried to come up with a name for them. And I was at a conference one day and a guy from NASA was there. And his name is John Hines. And I was giving presentation and I stopped and was trying to think of a name for these little things. They're actually called femtosats because of the size. So I asked, has anybody got a suggestion for a name for these satellites? And John Hines spoke up and he says, yes, debris.
Debris, das ist das englische Wort für Schrott und finde ich sehr schön. Twix ist auch ein bisschen selbstironisch, finde ich ganz nett. Also Weltraummüll ist ein ernstzunehmendes Problem und wenn Satelliten jetzt so billig werden, also verhältnismäßig billig und jeder, der so ein bisschen das Geld übrig hat und das Know-how, welche hochschicken kann, dann könnte das ja auch Probleme machen. Stefan oder Merlin oder Sebastian, wer sich jetzt berufen fühlt, diese Frage zu beantworten, ist das all in 10 Jahren total zugemüllt?
Wenn man so ganz ohne sich Gedanken zu machen so weitermacht, dann kann das leider passieren, ja, weil die Orbits, die man benutzen kann, um Satelliten ins Weltall zu schicken, sind doch eher begrenzt oder es gibt beliebte Orbits, wo sich die Satelliten quasi anstauen.
So Umlaufbahnen, ne?
Genau, Orbits ist Umlaufbahn.
Ach so. Nur mal nachträglich, habe ich lange nicht mehr drauf gedrückt.
Nochmal durchgekommen. Genau, also da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt aber so eine Art Vereinbarung, die ist noch nicht bindend, aber es gibt eigentlich, verschreiben sich da viele Satellitenstarter, dass Satelliten gefälligst nach 25 Jahren spätestens verglühen müssen. Das heißt, man muss halt gewährleisten, dass sie die begrenzten Plätze, die es da in den Umlaufbahnen gibt, nicht dauerhaft belegen.
Vielleicht ganz kurz nochmal, wie viel umkreist uns denn? Kann man da irgendwie, kann man das zählen noch?
Also ich habe keine Zahl parat. Ihr?
Das Problem ist, glaube ich, dass die Größenordnungen ganz unterschiedlich sind. Also es gibt so und so viel tausend aktive Satelliten, so und so viel tausend nicht mehr aktive Teile und Satelliten, auch Oberstufenteile, also Raketenteile, die sich da oben noch tummeln, wie Stefan so schön gesagt hat. Es gibt aber auch das Problem von sehr viel kleineren Teilen, denn die Differenzgeschwindigkeiten können sehr, sehr hoch sein. Also man kann im...
Differenzgeschwindigkeit...
Also man kann im schlimmsten Fall die Situation haben, dass einem ein Teilchen entgegenkommt und das muss auch nur eine kleine Schraube sein oder sowas, die bis zu 14.000 Meter pro Sekunde, das sind 2 × 28.000 km/h, wenn ich das richtig überschlage.
Ich kann dich nicht korrigieren, ich kann so schnell nicht rechnen.
Geschwindigkeit hat und da würde die auch durch mehrere Zentimeter Aluminium oder Stahl noch so einfach durchfliegen. Und das ist ein Problem, was man ja schon häufiger gesehen hat, jetzt gerade in letzter Zeit, wenn Satelliten auch zusammenstoßen, dass dann unheimliche Trümmerwolken entstehen, die halt sich weiter fraktionieren. Und man könnte tatsächlich irgendwann an so einen Punkt kommen, dass so ähnlich wie in dem Film Gravity, den ja vielleicht einige gesehen haben, einfach die große Fraktionierung beginnt. Und sobald...
Fraktionierung, sorry?
Ja, einfach... Es gibt größere Zusammenstöße, es werden so viele kleine Teile wieder auf unterschiedliche andere Bahnen gelenkt, dass man irgendwann alles mal mit irgendwas zusammengestoßen ist und man immer kleinere Teile hat und immer höhere Zahlen von Teilen. Da sind wir jetzt zum Glück noch nicht, dass das jetzt morgen passieren könnte oder so, aber wenn man jetzt einfach so weitermachen würde und gar nicht Sorge tragen würde, dass es dieses Problem halt gibt, dann könnte das irgendwann mal passieren.
Ich habe auch noch eine Frage, aber Konstantin Zuraski, der von der Online-Redaktion hier ist, der guckt auch fragend.
Ja, ich habe eher eine Antwort. Ich habe gerade kurz mal gegoogelt. Also Wikipedia sagt, Schätzungen gehen davon aus, dass 600.000 Objekte Weltraummüll in den Orbits herumschwirren mit einer Mindestgröße von 1 Zentimeter. Und dazu kämen dann noch etwa 1 Million kleinere Teilchen.
Wow, okay. Ihr habt eben gesagt, also als ihr das gesagt habt mit dieser Vereinbarung, da war einmal das Wort freiwillig und dann auch irgendwie so ein eigentlich schimmerte dadurch. Wer genau hat sich denn da wie vereinbart und wie bindend ist das denn wirklich? Also wer hält mich davon ab, jetzt irgendwie meinen kleinen Satelliten da hochzuschießen und ja, den eben nicht nach 25 Jahren verglühen zu lassen?
Eigentlich niemand. Das ist auch so ein bisschen das Problem dabei. Also es gibt ja noch ganz andere Fragestellungen, die den Weltraum betreffen. Und alle großen Nationen, die sich wirklich aktiv an der Weltraumforschung beteiligen, tun sich sehr schwer damit, irgendwelche bindenden Übereinkünfte einzugehen. Denn hat man einmal irgendwie unterschrieben, dass man irgendwas nicht macht und andere Nationen, zum Beispiel so aufsteigende Nationen wie die Chinesen, vor denen ja andere Nationen vielleicht so ein bisschen Angst haben im Moment, fangen dann plötzlich an, irgendwas zu machen, wo man selber schon gesagt hat, das macht man nicht. Das ist so ein bisschen vielleicht so ein Atomwaffeneffekt oder sowas. Da traut sich keiner so recht, irgendwas zu unterschreiben, wirklich bindend und sich dann daran halten zu müssen, wenn die anderen das nicht auch machen. Und es gibt verschiedene EU-Resolutionen, die auch zum Teil unterschrieben worden sind, aber interessanterweise nur von irgendwelchen Nationen, die wahrscheinlich einfach nicht davon ausgehen, dass sie in nächster Zeit auch mal Satelliten bauen werden. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, dass man da so ein bisschen vorsichtig ist. Man versucht gerade irgendwie die Antarktis zum Beispiel als Beispiel zu nehmen und Gesetzesgrundlagen zu finden, die weltweit bindend sind und wie es die für die Antarktis auch schon gibt, sich da irgendwie langsam ranzutasten. Aber das ist ein weites Feld, wo viele Juristen sich im Moment mit beschäftigen. Und es hat sich gezeigt, dass das aber auch gerade mit den Kleinstsatelliten ganz gut funktioniert, sich einfach über sowas auf sowas zu einigen, wie diese 25 Jahre Bindung. Und da spielt die Tatsache auch so ein bisschen in die Hände, dass halt nicht jeder Raketen starten kann und nicht jeder Satellit auf dem Orbit bringt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das nur einige Nationen sind, die das können, die wiederum interessiert daran sind, solche Dinge einzuhalten oder sich darum zu kümmern, dass die Satelliten, die mit den Raketen starten, solche Dinge einzuhalten, um dann wieder halt im Völkerverbund nicht dazustehen als irgendjemand, der da die Linie verlässt und irgendwas macht, was den anderen halt nicht recht ist.
Ich habe irgendwie im Hinterkopf, dass es aber auch ein deutsches Gesetz irgendwie geben soll. Was wisst ihr dazu?
Also da gibt's, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ich zumindest bin kein Experte auf dem Gebiet, aber es gibt ja auch noch eine ganz andere Frage, die in Bezug auf die Raketenstarts immer wieder aufgeworfen wird. Vielleicht auch ganz interessant vor dem Hintergrund des missglückten Starts von zwei GLONASS-Satelliten in Russland vor einigen Monaten. Das ist nämlich die Frage, was passiert, wenn sowas missglückt oder wenn so ein großer Satellit wie zum Beispiel Envisat irgendwann verglüht oder wie die Mir, die ja nicht ganz verglüht ist, sondern wo ernstzunehmende Teile noch auf die Erde aufgeschlagen sind. Was passiert, wenn dadurch Schaden entsteht und gerade Personenschaden? Da gibt es immer sehr hohe Versicherungen auf die Starts natürlich, die das irgendwie abdecken, aber so richtig versichern kann man das halt nicht, weil da alles Mögliche passieren kann. Der Personenschaden kann da sehr groß sein. Wenn die Rakete nicht sehr hoch kommt und dann auf eine Stadt fallen würde, wäre der Schaden halt relativ groß und das ist halt auch ein sehr, sehr komplexes Thema. Und da gibt es von den verschiedenen Ländern verschiedene Gesetze. Zum Beispiel hat Großbritannien große Probleme gehabt, selber Kleinstsatelliten zu starten, denn die müssen auch für diese Versicherungssumme anteilig aufkommen, selber die.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn ich jetzt als deutsche Ingenieurin, die ich nicht bin, einen Femto- oder Pico-Satellit ins All bringe und mein Steuerungsgerät, keine Ahnung, funktioniert nicht und ich ramme irgendwas anderes damit und mach's kaputt. Wer haftet denn dann? Wer zahlt? Schweigen im Walde.
Ich glaube, das können wir tatsächlich nicht ganz sicher beantworten, weil wir keine Juristen sind, aber ich glaube niemand.
Okay.
In dem Fall ist es wirklich allgemeines Risiko. Es gibt ein paar Länder, die haben eine nationale Raumfahrtgesetzgebung. Deutschland arbeitet zurzeit an einer solchen. Es gibt die Raumfahrtagentur, die beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt angesiedelt ist und die hat den Auftrag auch von der Bundesregierung bekommen, eine Raumfahrtgesetzgebung zu gestalten. Da sind dann solche Haftungsfragen auch mit behandelt. Generell sagt man immer, die Startstaaten, also die Staaten, die an einem Satellitenstart beteiligt sind, das sind einerseits diejenigen Staaten, von denen der Raketenstart aus erfolgt, aber auch die Staaten, die die Nutzlast beistellen, also den Satelliten gebaut haben, die sind in der Tat verantwortlich für Unfälle, sei es beim Start selbst oder sei es für eventuelle Folgeschäden, die dadurch passieren.
Okay. Also da ist
wenn,
noch.
Wenn der Satellit einmal im Orbit ist, dann spielt jeder wirklich auf eigenes Risiko.
Okay. Also da ist noch ein bisschen Musik drin. Bei uns gibt es jetzt auch erstmal ganz kurz Musik und dann sprechen wir mit jemand, der tatsächlich privat so einen Satellit in die Luft gebracht hat. Ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt ausgerechnet Danzig abkürze, aber die Zeit wird knapp und unterm Knopf haben wir jetzt jemanden, der selber einen. Warte mal, Femto-Satelliten, so ein 5x5x5 cm großes Ding ins All gebracht hat. Ich glaube, Sebastian, Stefan, du hast dir das gewünscht, das tut mir leid. Musst du zu Hause nochmal hören. Genau, und ich habe nämlich neulich zwei junge Ingenieure aus Aachen getroffen, die total fasziniert sind von diesem winzigen Satellitenstandard. Und die waren eben auf dieser russischen Rakete, die wie heißt? Berlin, hilf mir.
Das ist die Dnepr 1.
Ah, Sascha ist schon da. Hallo, ja. Genau. Genau. Und Sascha hat seinen Wren, der Zaunkönig, so heißt dieser kleine Satellit, mit in die Luft gebracht. Und ich habe ehrlich gesagt die ganze letzte Woche mitgezittert, weil. Was war das Problem, Sascha?
Ja, also der Launch Der war wie ein Bilderbuch, ne, so wie man das aus dem Hollywood-Kino kennt. Nur dann irgendwann gab es von den Leuten aus der Ground Station, unseren Betreiber, kam keine Rückmeldung mehr rein. Ne? Also am Anfang hat man da immer so, alle Werte sind nominal, Winkel ist so und so, Triebwerke sind so und so, alles Mögliche an Daten kamen rein. So, ne? Und auf einmal kam nichts. Das war so da fiel man irgendwie in ein Loch. Ne?
Ich weiß, ich war dabei und ja.
Ja, und dann irgendwann hieß es dann, ja, die Satelliten werden jetzt released, alle. Und das war natürlich, erstens haben wir uns super gefreut, ne? Alles klappt ja wie am Schnürchen und auf einmal so, oh Gott, was machen wir jetzt? Weil wir ja darauf auch nicht so richtig, wir waren eigentlich darauf eingestellt, dass wir das in 3 Wochen machen.
Ne? Genau, 18 Tage sollte das dauern. Ne? Und dann habt ihr kein Signal gehabt erstmal.
Nee, wir haben natürlich wie alle anderen kein Signal gehabt, weil in dem Moment sind wir ja nicht über eine definierten Ort und Stelle rausgeworfen worden. Oder man sagt ja in den Orbit injiziert worden, sondern irgendwo. Und das hieß dann für uns, alle erstmal richtig danach suchen.
Also das heißt, ihr habt irgendwie nur so ganz grobe Koordinaten von den, ich weiß nicht, Russen oder Italienern, ich weiß nicht, über wen ihr das gemacht habt, bekommen. Und dann musstet ihr erstmal so wie die Nadel im Heuhaufen den Satelliten im All suchen.
Ja, wir haben halt theoretisch berechnete Koordinaten aufgrund der letzten Position reinbekommen. Und ab dann waren wir alle auf uns alleine gestellt.
So, und jetzt spannen uns nicht auf die Folter. Habt ihr ihn oder habt ihr ihn nicht?
Wir haben ihn.
Yippie.
Was wir? Ja, wir haben ihn. Ich weiß nicht, innerlich so freue ich mich total. Ja, wir haben ihn. Aber so äußerlich sind wir hier alle todmüde. Ja. Und deswegen ist das so, ja, wir haben ihn.
Und wie habt ihr ihn gefunden? Hat irgendjemand das Funksignal aufgeschnappt oder wie irgendein Funkamateur oder Amateurfunker?
Das ist eine sehr spannende Geschichte. Also wir haben dann auf unserer Facebook-Seite haben wir so eine Like-Page gemacht und da haben wir hier dann im Schichtbetrieb erstmal haben wir reingehört und dann kam aber nichts. Das war relativ schwierig. Man hat die anderen Satelliten teilweise gehört, aber uns einfach nicht.
Also reingehört muss man für die Laien erklären. Ihr sitzt da an einem riesen Funkgerät und horcht.
Genau. Wir können auch vielleicht mal kurz eine Demo machen, wie sowas dann klingt.
Okay.
Also was man jetzt hört, ist praktisch das Rauschen. Hörst du das?
Ich höre Rauschen, ja.
Ja, okay. Dann muss ich praktisch, warte ich die ganze Zeit auf eine Barke, die kommt jetzt.
Barke heißt Funksignal. Ah, ganz leise, da ist sie.
So, das ist praktisch die Barke, das ist das, wenn der Satellit ruft, dauernd so ein Zeichen, hallo, hier bin ich.
Also es ist so wie ein Signal, was eindeutig dem Zaunkönig, dem Wren, eurem Satelliten zuzuordnen ist.
Genau, das kommt dann zyklisch, damit man ihn finden kann. Ne? So, und dann wenn ich also die Barke gehört habe, dann gebe ich ein Kommando zurück, das ist ein Aktivierungskommando.
Das heißt, du sagst ihm, was er tun soll.
Das hört man so in Form meines Morse-Codes.
Ja. Und dann?
Und dann?
Macht er irgendwas?
Wartet man dann irgendwann darauf, dass er dann zurückantwortet. Und das macht man so quasi die ganze Zeit. Und das hat bei uns dann halt Tage gedauert. Ich versuche es jetzt nochmal.
Du kannst mir in der Zwischenzeit mal erzählen, wie ihr überhaupt auf die Idee gekommen seid, das zu machen, so auf eigene Faust.
So, jetzt hat er geantwortet. Und auf diesen Task haben wir ewig gewartet.
War das live gerade? Hat er wirklich geantwortet?
Das war jetzt live.
Wow, hallo Zaunkönig.
Sag mal, hallo Weltall.
Hallo Weltall. Sascha, erzähl uns doch mal ganz kurz, wie seid ihr überhaupt auf die... Also warum macht man sowas als jemand, der irgendwie einen anderen Job hat und irgendwie nicht an der Uni ist und wahrscheinlich auch nicht ein paar zigtausend Euro übrig hat? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
Aber ich mach mal das Rauschen. Also ich glaube, da ist ein Missverständnis passiert. Ne? Das war jetzt live, aber nicht der Satellit, der da oben ist, sondern das ist das Engineering-Modell, was wir hier haben.
Da hättest du uns jetzt im Glauben lassen können.
Weil es ist nämlich so, die Story ist ja, wir waren ja jetzt gerade bei der Frage dabei, haben wir ihn gefunden? Ja, wir haben ihn gefunden. Nur das Problem ist, dass die genaue Bahn immer noch nicht festgelegt ist und dass wir also immer so knapp daneben, aber kurz dabei sind. Ne? Das heißt, wir kriegen die Signale rein, aber noch nicht optimal genug, um praktisch sofort eine Auswertung zu machen. Das liegt daran, dass wir auch einen Bug entdeckt haben auf der einen Seite und dass wir da jetzt praktisch Gegenmaßnahmen einleiten.
Also ein Fehler in der Software oder was?
Genau, ja. Deswegen haben wir jetzt hier auch das Engineering-Modell, um praktisch dieses Konzept, was wir ausgearbeitet haben, einmal zu testen, ob das in der Praxis funktioniert.
Ich drücke euch dabei ganz, ganz dolle die Daumen, aber jetzt, also wer das weiter verfolgen will, einen Link zu der Facebook-Seite gibt es dann bei uns auf der Seite, aber erzähl uns jetzt nochmal ganz kurz, wir müssen leider so ein bisschen auf die Uhr gucken, aber erzähl uns ganz kurz nochmal, warum macht ein Privatmensch sowas? So jahrelang entwickeln, dann zittern und Angst haben, dass 3 Jahre Arbeit und zigtausend Euro im Eimer sind.
Ja, also da muss ich zuerst sagen, also das macht nicht ein Privatmensch, sondern das ist ein Team, das besteht aus Paul Corsilla, der hat den Satellit entwickelt und auch zusammengebaut. Und warum er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber ich denke, das hat viel damit zu tun, dass man einfach, dass man es kann. Er kann es einfach. Und er hatte Lust dazu.
Okay, und was erwartet ihr euch jetzt von Ren, wenn er jetzt mit euch kommuniziert? Wie geht das jetzt weiter?
Wie geht es jetzt weiter? Ja, also wir sind jetzt kurz davor, eine feste Verbindung mit unserem Satelliten aufzunehmen. Dazu möchte ich auch, weil wir die Zeit ja jetzt drängt, alles andere kann man eben auf der Homepage hören, aber ich möchte die Gelegenheit noch loswerden, allen Amateurfunkern hier in Deutschland und auf der ganzen Welt, die uns unterstützen bei der Suche und uns auch da sehr hilfreich waren, einmal ein riesengroßes Dankeschön zu geben. Dann möchte ich auch dem Kompass-Team von der FH Aachen auch ein riesengroßes Dankeschön geben.
Die haben euch geholfen, ne?
Weil die uns die Ground Station praktisch ad hoc zur Verfügung gestellt haben, als dafür mussten wir nur einen Anruf betätigen und schon war es okay. Ich möchte auch einen Riesendank an all den Leuten, die uns unterstützt haben bei der Anmeldung des Satelliten. Da ist die Frau Gandira, Christina Gandira und der Herr Bornemann. Und ganz, ganz wichtig auch der Herr aus dem DLR, der Dr. Ralf Ebert, die uns sehr viel geholfen haben und Tipps gegeben haben, wie wir halt diese ganzen wichtigen Sachen, gerade weil sie auch vorhin die Diskussion da hatten, wie man das macht halt, diese ganzen rechtlichen Sachen und Richtlinien, die man einhalten muss.
Ja, das war ein Riesenhassel, ja.
Die haben uns da sehr, sehr unterstützt und gut beraten.
Ja, also man sieht, so ganz alleine kriegt man es doch nicht hin. Ich würde jetzt gerne noch viel, viel länger mit dir reden, aber wir konnten ja leider erst später dich erwischen. Ganz, ganz lieben Dank, dass du uns zugeschaltet warst und Grüße an Paul und und viel, viel, viel Erfolg. Wir sprechen uns bestimmt noch die nächsten Wochen. Und hier hören wir jetzt erstmal von Feist oder Feist, ich weiß es immer nicht. Wer hat es ausgesucht? Merlin. Feist, The Bad in Each Other. Und schon wieder muss ich in die Musik reingrätschen, weil ich keine Zeitdisziplin habe. Tut mir total leid, weil wir nämlich gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ich würde ganz am Ende gerne euch nochmal fragen in Berlin. Stefan Jahnke, Merlin Barschke, Sebastian Trowitsch von der TU Berlin. Könntet ihr euch vorstellen, sowas wirklich auf eigene Faust auch mal zu machen? Also ich meine, zu wie viel arbeitet ihr da dran an so einem Satelliten?
Auch bei uns haben die Teams ungefähr eine Größe von 4 bis 5 Leuten pro Mission. Das ist also auch noch recht überschaubar.
Ja.
Aber ja klar, dass man das irgendwann mal im privaten Bereich auch macht, das haben wir die Kollegen aus Aachen bewiesen.
Habt ihr Lust drauf, mal sowas? Mal so alleine in der Garage? Nö?
Ich glaube, wenn man das beruflich macht, dann kommt man auch an spannende Themen, dann kann man privat auch wieder was anderes machen.
Okay, dann wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, deswegen will ich euch einfach nur mal ganz kurz nach hinten raus fragen, wo wärt ihr gerne in Sachen Raumfahrt in 10 Jahren? Was denkt ihr, wo die kleinen Satelliten sein werden, so als Schlusswort?
Die Kollegen zeigen auf mich.
wer ist ich? Ich kann eure Stimmen noch nicht.
Stefan.
Ja, dann Stefan, Schlusswort.
In 10 Jahren. Ich hoffe, dass dann die kleinen Satelliten die großen so ein bisschen entlasten und dass die spannenden Aufgaben auch von kleinen Satelliten eingenommen werden kann und man so ja noch mehr Leistung aus der Raumfahrt rausholen kann.
Okay, das ist jetzt ein knappes Schlusswort, aber wir müssen tatsächlich schließen. Es tut mir total leid, ich könnte jetzt noch Stunden mit euch reden, weil ich glaube, das sind noch ganz viele offene Fragen eigentlich. Aus Berlin waren uns zugeschaltet Stefan Jahnke, Merlin Barschke und Sebastian Trowitsch. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr auch sehr spontan, muss ich sagen, bereit wart, uns das alles mal zu erklären. Im Interview hatten wir Bob Twix und eben haben wir Sascha Toll noch live gehört, aus, ich glaube aus der Funkstation sogar von der RWTH Aachen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hier in Köln war mit dabei Konstantin Zurawski von der Online-Redaktion. Sag brav tschüss.
Tschüss, danke.
Und in der Technik Christoph Baum, wie heißt er mit Nachnamen? Buchheim. Okay, und Anne Klauberg war in der Regie. Und wenn ihr euch für Raumfahrt und Weltraumforschung interessiert, dann haben wir diese Woche noch ein bisschen was für euch in petto. Und zwar im Hörsaal geht es morgen und übermorgen auch um Raumfahrt und um das All. Und am Mikro verabschiedet sich Katrin Ohlendorf. Tschüss!